Betrachten wir Yoga aus der historischen Perspektive, zeigt es sich als weit mehr als eine körperliche oder spirituelle Technik. Es erweist sich als politisch kluge, zumeist gewaltfreie Antwort auf übergriffige Machthaber, auf rücksichtslose Eroberungen und auf den Kolonialismus. Das schreibt Stefan Weidner in seinem neuen Buch mit dem Titel »Yoga oder die sanfte Eroberung des Westens durch den Osten«. In dem Buch nimmt uns Weidner mit auf die Reise in ferne Länder und ferne Zeiten und erklärt uns, was Yoga war und was es ist und macht uns damit auch klar, warum Yoga bei uns so große Resonanz hat. Guten Tag, Herr Weidner.
Guten Tag, freut mich hier zu sein.
Sie beginnen Ihr Buch Yoga mit einem Besuch der Klause der letzten Wohnung von Swami Vivekananda in einem Kloster nördlich von Kalkutta. Dieser indische Heilige hat entscheidend dazu beigetragen, dass Yoga in Europa so populär geworden ist. Wer war denn dieser Swami Vivekananda?
Genau, Swami Vivekananda ist eine der Hauptfiguren meines Buchs. Er war eigentlich derjenige, der Yoga oder die Vorstellung von Yoga, nicht das Körper-Yoga, sondern ja, den Namen von Yoga und die Philosophie hinter Yoga im Westen bekannt gemacht hat. Und zwar genauer gesagt in den USA. Er ist dorthin gekommen zum ersten Mal 1893 aus Anlass des großen Parlaments der Weltreligion oder Weltparlament der Religion in Chicago 1893. Und er hat dort gesprochen und hat die Leute mitgerissen und begeistert für Yoga und für das, was er aus Indien an Philosophie mitgebracht hat.
Und so wurde Yoga dann auch zu einer Antwort auf den Kolonialismus. Ich habe es in der Anmoderation bereits gesagt. Aber Yoga ist doch nun keine politische Bewegung. Oder doch? Denn Sie beschreiben Yoga auch als Antwort auf übergriffige Machthaber.
Genau. Yoga ist zunächst eine spirituelle Praxis gewesen. Ja, der Rückzug aus der Welt, die Besinnung auf das Wesentliche, idealerweise sogar auf Gott oder auf das Göttliche im Dasein. Es muss kein personaler Gott sein, es kann die göttliche Gegenwart überhaupt in der Welt sein. Und damit setzt Yoga seine Anhänger und damals auch die Aktivisten im 19. Jahrhundert, die gegen den Kolonialismus waren, setzt Yoga diese Menschen instande, eigentlich Widerstand zu leisten, sozusagen nicht einfach einer Macht zu erliegen, sondern sich dagegen aufzulehnen, indem man sich vom Weltlichen abwendet und dem geistigen Spirituellen zuwendet. Das, der größte Protagonist am Ende, der dieses Bild vom Yogi genutzt hat und selber verkörpert hat, war eigentlich Mahatma Gandhi. Ja? Der hat das wirklich inszeniert.
Also wir haben Mahatma Gandhi natürlich auch von den Bildern her im Kopf, nicht? Das ist die Antwort auf die uniformierten Soldaten. Jemand, der sich ja wie ein Yogi gewissermaßen in ein Tuch hüllt und ganz spärlich, ganz hager, einfach gewaltlosen Widerstand predigt.
Ganz genau. Das ist die Essenz. Ich habe die Philosophie ist, man hat eine solche spirituelle Reife erlangt, dass man sich nicht mehr unter Druck setzen lässt, dass man nicht mehr den Tod fürchtet, dass man den Hunger, die Hungersnot überwindet. Gandhi war ja ein Fastenkünstler. Er hat ja wirklich immer, wenn es etwas gab, wogegen er protestiert hat, hat er zuerst gefastet. Und auch das ist natürlich eine yogische Tugend, sozusagen den Hunger zu besiegen. Genau so alle anderen körperlichen Schwächen oder Bedürfnisse zu überwinden. Das ist sozusagen die Essenz des spirituellen Yoga. Und das hat Gandhi praktiziert und es hat eine ganze Generation davor, hat dieses Konzept eigentlich entwickelt und auch dann versucht, in den Westen zu tragen.
Entwickelt aber aus Dingen und auch aus einem Glauben, der schon da war. Sie gehen ja in Ihrem Buch weit zurück. Wo hat denn alles angefangen?
Das ist eine gute Frage. Wir können schon sagen, dass es sozusagen vielleicht 1000 vor Christi, 500 vor Christi in Indien angefangen hat. Wobei wir natürlich sehen müssen, dass Indien immer mit Persien und dann auch mit dem Vorderen Orient, mit dem östlichen Mittelmeerraum und am Ende auch mit Griechenland, mit Ägypten in Kontakt gewesen war. Es gab ständig Handelskontakte und das verfolge ich eigentlich auch. Man kann nachvollziehen, Schriften über die Zeit von Christi Geburt zum Beispiel oder von Alexander dem Großen, da lernt man, dass schon Alexander den Großen der große Yogis getroffen hat oder treffen wollte. Sie wollten ihn dann gar nicht treffen, weil er ein großer Herrscher war. Sie wollten unabhängig bleiben, aber er hat sie dann teilweise verschleppt in den Mittelmeerraum und dort haben sie, wurden sie gezeigt, präsentiert. Und manche von ihnen haben sich auch selbst verbrannt. Und das war schon in der Antike eine Sensation. Darüber haben ganz viele antike Schriftsteller berichtet.
Was hat Yoga denn mit Hinduismus zu tun?
Also Yoga ist von seiner ganzen, Anlage her, kommt aus dem Hinduismus, wobei wir uns nicht vorstellen dürfen, dass der Hinduismus eine bereits ausgearbeitete Religion war. Genauso wie das Christentum in seiner Anfangszeit diese ganzen Dogmen, die wir heute kennen, natürlich noch nicht hatte, galt das auch für den Hinduismus. Der Hinduismus war die prägende Religion, dann hat sich der Buddhismus davon abgespalten, blieb aber sozusagen in demselben geistigen Raum. Und Yoga ist dann sowohl von Buddhisten als auch von Hindus praktiziert worden, wobei wir nicht genau sagen können, wann dieses Körper-Yoga entstanden ist, wie wir es heute kennen. Wahrscheinlich so, wie wir es heute machen, ist es eine moderne Erfindung. Es gab körperliche Haltungen, die dienten aber mehr als Askeseübungen. Es diente dazu zu zeigen, dass man körperliche Schmerzen aushält. Man konnte zum Beispiel den Arm so lange hoch über dem Kopf halten, bis dieser praktisch abgestorben war. Und das, sagt man, überwindet sozusagen die weltlichen Bedingtheiten. Darum ging es bei diesem frühen Yoga. Es war ein Beweis dafür, dass man zu Gott streben konnte, dass man das menschliche, irdische überwinden konnte.
Sie knoten das sehr anschaulich auseinander in Ihrem Buch, dass es da unterschiedliche Bewegungen und Strömungen natürlich bei so einer alten religiösen Praxis gegeben hat. Sie unterscheiden auch zwischen zwei Arten von Yoga, Körper-Yoga, jetzt weiß ich nicht, wie man es ausspricht, das ist Hatha-Yoga. Hatha-Yoga, und da gibt es Raja-Yoga, das ist das spirituelle und meditative Yoga. Das sind ganz unterschiedliche Bewegungen, diese beiden.
Ja, also im Grunde ist sozusagen das, was Vivekananda und andere im Westen bekannt gemacht haben, im Grunde auch das, was Gandhi vertreten hat, ist eher das Raja-Yoga. Und das heißt, es geht um Meditation, um Spiritualität, um Überwindung der Bedingtheiten. Das Hatha-Yoga diente traditionell eigentlich zur Vorbereitung dafür. Ja? Also man hatte die Asanas, also diese Körperstellungen sind, das heißt eigentlich Sitze. Ja? Also man hat versucht, eine Körperposition zu finden, in der man sich sehr lange ruhig halten und konzentrieren kann. Das wurde dann später ausgearbeitet, wurde etwas akrobatischer. Aber diese Akrobatik nannte man dann Hatha-Yoga, während auch die Hatha-Yoga-Vertreter sagen, dass das eigentliche Ziel das Raja-Yoga ist. Das heißt, die Meditation, das Samadhi, wie man es nennt, eigentlich die Verschmelzung mit dem Sein, das ja als göttlich inspiriert verstanden wird. Die Verschmelzung von Atman, dem persönlichen Selbst, der persönlichen Körperseele mit dem Brahman, sozusagen der Allseele, könnte man eigentlich sagen.
Wie haben denn andere Religionen darauf reagiert? Der Islam, das Christentum, wie fanden die das, als die da auf diese Art der religiösen Praxis stießen?
Die waren wahnsinnig interessiert und inspiriert auch. Am meisten, können wir sagen, trifft das auf die Muslime zu, die ja schon sehr früh um das Jahrtausend Teile von Nordindien erobert haben. Und die Muslime waren es tatsächlich auch, die vor ziemlich genau 1000 Jahren zum ersten Mal die Yoga-Sutren übersetzt haben, also den kanonischen, den Standardtext für die Yoga-Philosophie. Ein kurzes Traktat, sehr kompliziert. Und sie haben es übersetzt, weil sie gedacht haben, das, was die Yogis da machen, das erinnert uns an die Sufis. Das ist dasselbe, was die muslimischen Mystiker wollen. Und sie haben dann gesehen, dass diese Körperhaltungen und die yogischen Techniken auch den Sufis helfen könnten. Und das hat sie sehr inspiriert. Und besonders dann die Dynastie der Mogulen, die ungefähr vom 16. bis zum 19. Jahrhundert, bis die Briten kamen, in Indien herrschten. Die haben, weil sie waren Muslime, sie waren eigentlich in der Minderheit, und sie haben deswegen die Verständigung mit den Hindus gesucht und haben sich deswegen an den Yogis orientiert und sich selber von den Yogis inspirieren lassen. Und Kaiser Akbar, also der größte Mogulkaiser, ist dafür ein Beispiel, aber auch Shah Jahan, der Erbauer des Taj Mahal, und schließlich sein Sohn Darashiko, der zum ersten Mal die Upanishaden in eine andere Sprache übersetzt hat, und zwar ins Persische. Und diese persische Übersetzung wurde dann später ins Französische und Lateinische weiter übersetzt. Und dann hat Schopenhauer die gelesen und war davon wiederum sehr inspiriert. Wir sehen, wie alles da zusammenhängt.
Also Sie zeigen diese Traditionslinien sehr anschaulich auf. Bei den Christen dürfte es anders gewesen sein. Das Christentum stand ja auf der Seite der Kolonialherren. Also die waren wahrscheinlich nicht so begeistert von dieser religiösen Praxis.
Ja, es gab zwei Seiten des Christentums. Es gab sozusagen einmal das weltoffene Christentum, Christentum, was durch die sogenannten Unitarier vertreten wird. Das ist eigentlich eine protestantische Strömung, die sagt, die Trinität abgelehnt hat und die in den USA, aber auch in Großbritannien als Reform, christliche Reformbewegung galt. Und die haben sich sehr für die Inder interessiert. Und tatsächlich kam es zu intensiven Kontakten zwischen diesen Unitariern, von denen viele dann auch in Indien als Kolonialbeamte wirkten oder als Missionare, und den Indern. Und man hat sogar gesagt, dass die ersten Proselyten, also die ersten, die sich vom Christentum zum indischen, hinduistischen oder Yogi-Glauben haben bekehren lassen, waren die Unitarier. Und das hat so ein bisschen einen Skandal gemacht damals. Aber man kann sagen, dass sowohl die indische Philosophie diese Unitarier geprägt hat, übrigens auch der Islam, der ja auch gegen die Trinität, gegen die Dreifaltigkeit war, andererseits aber auch die Unitarier natürlich diesen neuen Neo-Hinduismus geprägt haben, weil sie viel dort aktiv waren. Das heißt, das, was uns dann als Yoga-Philosophie im Westen begegnet oder als neuer Hinduismus oder auch als neuer Buddhismus, das ist natürlich sehr stark auch christlich geprägt. Da kann man nicht anders sagen.
Kann man heute auch beobachten, denn Yoga wird in vielen katholischen Bildungshäusern zur spirituellen Erbauung auch angeboten. Man muss aber auch sagen, dass sich Yoga und östliche Spiritualität der westlichen Konsumkultur bedenklich weit angepasst hat, oder?
Ja, also ich glaube, was Yoga auch so populär gemacht oder was die Erfolgsgeschichte des Yoga begründet hat, ist, das hat schon Vivekananda gesagt, wir sind absolut weltoffen. Zu uns kann jeder kommen, jede Religion kann bei uns mitmachen. Wir sind gleichsam eine übergreifende Spiritualität oder Religiosität oder ein übergreifender Glaube. Und jeder kann das dann so auslegen oder praktizieren, wie er oder sie will. Und gleichzeitig gibt es ja nicht, wie es lange Zeit im Islam das gab oder wie es in der katholischen Kirche das gibt, eine zentrale Macht, die alles überwacht und steuert, sondern das ist eigentlich eine Bewegung, die von unten kommt, von den Leuten selber. Ja? Und jeder kann es ein bisschen so auslegen und praktizieren, wie er oder sie will. Und das macht es natürlich unglaublich attraktiv. Und dann kommen noch diese Körperübungen dazu, da kann man sich fit fühlen, man tut was für seine Gesundheit. Und das ist eine schöne Mischung, sowohl aus Spiritualität als auch aus Körperlichkeit.
Aber man muss auch erwähnen, die Yoga-Praxis oder auch diese Religion kann auch zu entscheidenden Fehlentwicklungen führen, das heißt zu geistigem Machtmissbrauch. Da müssen wir gar nicht weit zurückgehen, nicht? Die ganze Bhagwan-Bewegung, die ja sicher auch sehr stark geistigen Missbrauch betrieben hat, oder?
Ganz genau. Also tatsächlich war es auch so, dass die Yogis früher verschrien waren, eigentlich als böse Zauberer. Ja? Also und sie waren teilweise, haben sie als Söldner gedient, sowohl für die Briten als auch gegen die Briten. Also sie waren auch kriegerisch aktiv. Und heute wird Yoga vor allen Dingen von indischen Nationalisten missbraucht. Man versucht daraus sozusagen eine pur indische Religiosität zu machen, die man natürlich nach außen für das Ausland hin sehr attraktiv vermitteln kann, die aber in Indien selber dann sehr oft gerichtet ist gegen Muslime oder gegen andere religiöse Strömungen. Und das ist insofern tragisch, als wenn wir uns die Geschichte anschauen, wie gesagt, die Muslime eigentlich die ersten waren, die Yoga wirklich begeistert aufgenommen haben und die versucht haben, eine Synthese herzustellen. Und dagegen ist der Nationalismus, wie wir ihn heute vom Ministerpräsidenten Modi in Indien erleben, der positioniert sich gegen diese Synthese. Und das ist eigentlich bitter, weil Yoga immer weltoffen war.
Und was ähnliche Entwicklungen gibt es in fast allen Religionen, auch im Christentum. Wenn wir anschauen, wie Donald Trump die Bibel in die Luft hält, dann haben wir sicher eine ähnliche Fehlentwicklung auch hier. Ihr Buch endet aber mit einem sehr zuversichtlichen Ausblick. Yoga kann durchaus ein religiös verwaistes Bedürfnis aufgreifen. Und tut das ja auch, oder?
Das denke ich schon, ja. Also es ist das, was man sozusagen, das ist nicht abfällig gemeint, aber was man als Ersatzreligion bezeichnen könnte. Ja, keine Religion im klassischen Sinne, aber mit sehr vielen religiösen Aspekten, die sozusagen stellvertretend für die vielleicht nicht mehr so populäre institutionelle Religion praktiziert wird. Und das Tolle daran ist, wie gesagt, dass man das absolut individuell machen kann, jeder für sich. Man kann sich an seiner jeweiligen Yogaschule oder an seinem Guru orientieren. Man kann es mal mit mehr Spiritualität, mal mit weniger machen. Man kann diese ganzen philosophischen Hintergründe, die ich erkläre, wissen. Die meisten wissen es leider nicht, aber man kommt auch zurecht, wenn man es jetzt nicht weiß. Andererseits, wenn man es weiß, ist es natürlich umso faszinierender.
Was heißt eigentlich Yoga, wenn man es in Deutsche übersetzen will?
Das heißt eigentlich, also von der Wortwurzel her ist es eigentlich Verbindung oder Bindung. Gemeint ist das Anschirren eines Tieres an einen Pflug oder an einen Wagen. Das ist die ursprüngliche Bedeutung. Und in diesem Sinne kann es dann sowohl die Verbindung von Körper und Geist meinen, die Verbindung von Atman, also der persönlichen Seele mit dem Brahman, mit der Weltseele sozusagen. Oder es kann auch meinen, die Verbindung privater Spiritualität mit allgemeiner Spiritualität und so weiter. Das kann, die ganze Metaphorik ist eigentlich darin enthalten.
Aber eine Bindung, die im Idealfall immer zu größerer Freiheit führt.
Idealfall schon, wobei in diesem Wort Yoga, also es ist ein indogermanisches Wort, und da tatsächlich ist Wort wurzelverwandt das deutsche Wort Joch. Ja? Also wenn man nicht aufpasst, kann Yoga natürlich auch eine zu große Bindung werden, aber idealerweise ist, also die Grundidee ist eigentlich die Freiheit durch Bindung, beziehungsweise Bindung durch Freiheit. Ja, das ist das Ideal, was eigentlich angestrebt werden sollte.
Vielen Dank. Also ein sehr erhellendes Buch über Yoga und die Hintergründe. Ich zitiere nochmal aus dem Buch: Yoga versprach und verspricht die Hochzeit von Himmel und Erde, von Körper, Geist und Seele, von Natürlichem und Übernatürlichem, von Heimat und Fremde. Es ist eine Religion ohne Gängelung, ohne kollektiven Anspruch, außer durch den eigenen Ehrgeiz. Und es kann helfen, sich meditierend über alle Sorgen und allgegenwärtigen Krisen zu erheben. Das schreibt Stefan Weidner in seinem wirklich lesenswerten Buch über die Geschichte der Yoga-Bewegung. Yoga oder die sanfte Eroberung des Westens durch den Osten, so heißt sein Buch. Es ist im Hansa Verlag erschienen. Das Buch hat 415 Seiten, kostet 30 €. Vielen Dank für das Gespräch.
Ich danke.